Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute vor 3 Wochen begannen die USA und Israel ihren Angriff auf Iran. Seitdem herrscht Krieg im Nahen Osten. Wie lange der noch dauert, ist völlig offen. Während US-Präsident Trump einen Waffenstillstand ablehnt, aber die Angriffe möglicherweise zurückfahren will, kündigt Israel verstärkte Attacken an. Auch Iran bereitet nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle vor. Der gegenseitige Beschuss ging auch heute weiter.
Hier wurde oft gespielt, gelacht und getobt. Doch nun ist dieses Gebäude im Süden von Tel Aviv bei einem Raketenangriff schwer beschädigt worden. Zum Glück war der Kindergarten geschlossen. Die Kinder waren nicht hier und es wurde niemand verletzt. Aber wir sehen hier eine große Zerstörung durch diese Raketen. Bei seinen Angriffen setzt Iran weiterhin Streumunition ein. Außerdem hat das Land offenbar einen britischen Militärstützpunkt im Indischen Ozean ins Visier genommen, rund 4000 Kilometer entfernt. Beide Raketen haben ihr Ziel allerdings verfehlt. Israels Verteidigungsminister Katz kündigt an, die Angriffe auf Iran nun erheblich zu verstärken. US-Präsident Trump betont, einen Waffenstillstand werde es vorerst nicht geben. Sie haben keine Marine, sie haben keine Luftwaffe, sie haben keinerlei Ausrüstung, keine Beobachter, keine Flugabwehr, kein Radar. Und ihre Anführer sind auf allen Ebenen getötet worden. Unterdessen hat die US-Regierung ihre Sanktionen für den Kauf von iranischem Öl auf See für 30 Tage ausgesetzt. Das Ziel, eine Senkung des weltweiten Ölpreises. In Iran zeigt das Staatsfernsehen heute erneut Bilder einer Trauerfeier. Diesmal für den getöteten Sprecher der Revolutionsgarde. Wir trauern, aber wir sind nicht müde. Unsere Schmerzen treiben uns an, dass wir zurückschlagen werden. Am Nachmittag melden iranische Staatsmedien einen Angriff auf ein Krankenhaus im Westen des Landes und veröffentlichen diese Aufnahmen. Informationen über Tote oder Verletzte gibt es bislang aber nicht.
Eines der erklärten Kriegsziele von Israel und den USA ist es, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Heute melden Irans Staatsmedien nun einen Angriff auf die Atomanlage Natanz. Hier ein 2 Wochen altes Satellitenfoto. Der schwer gesicherte Komplex liegt in der Mitte des Landes und besteht aus oberirdischen und unterirdischen Einrichtungen zur Urananreicherung. Nachgefragt bei Yannick Penz in Istanbul. Was ist denn nach den Angriffen auf die Atomanlage Natanz über Schäden bekannt?
Bislang noch relativ wenig. Iranische Staatsmedien haben lediglich mitgeteilt, es habe einen Angriff heute Morgen gegeben auf eine der größten und wichtigsten Atomanlagen im Land. Man habe sich daraufhin die Situation vor Ort genau angeschaut. Es sei aber nicht zu einem Austritt von radioaktivem Material gekommen und für die Bevölkerung vor Ort bestehe zurzeit auch keine Gefahr. Bei dieser Atomanlage handelt es sich um einen sehr großen und auch gut gesicherten Gebäudekomplex und dort soll der Iran vor allem Uran angereichert haben. Von daher war die Anlage schon in der Vergangenheit Ziel von Angriffen. Im vergangenen Sommer zum Beispiel ist es den USA auch gelungen, einen Teil dieser Anlage zu zerstören. Es gibt mehrere Satellitenbilder von damals, auf denen kann man mehrere Gebäude mit teils schweren Schäden erkennen. Aber man muss dazu sagen, ein großer Teil dieser Anlage, der befindet sich unter der Erde. Und wie es da gerade ausschaut, also unterirdisch, wie da der Zustand ist, das wissen wir auch nach den Angriffen von heute Morgen leider noch nicht.
Dankeschön, Yannick Penz. Ein weiterer Schauplatz in diesem Krieg ist der Libanon. Von dort aus kämpft die Hisbollah gegen Israel. Die Miliz ist eng mit dem iranischen Regime verbunden und schießt vom Libanon aus Raketen auf das benachbarte Israel. Tel Aviv reagiert mit Luftschlägen und einer Bodenoffensive. Erst heute wurden nach israelischen Angaben 4 Hisbollah-Mitglieder getötet. Unser Reporter Björn Dake war in der Grenzregion unterwegs und hat mit Anwohnern auf israelischer Seite gesprochen.
Avraham Levin zeigt uns die Grenze. Wenige hundert Meter sind es von hier zum Libanon. Dort ist die israelische Armee im Einsatz gegen die Hisbollah. Wenn wir der Hisbollah erlauben, hierher zurückzukommen, dann können sie wieder Panzerabwehrraketen auf uns schießen. Zu sehen ist von solchen Angriffen nichts. Noch nicht. Früher lebten 400 Menschen in Stula, heute sind es noch etwa 150. Miko Levi ist einer von ihnen. Seine Heimat verlassen, kommt für ihn nicht in Frage. Wir werden nicht weggehen. Wären wir nicht hier, wäre die Grenze weiter südlich. Wir sorgen dafür, dass die Grenze hier bleibt. 90 Kilometer nördlich, Beirut. Die israelische Luftwaffe greift nach eigenen Angaben Ziele der Hezbollah an. Die libanesischen Behörden sprechen von mehr als 1.000 Toten in den vergangenen 3 Wochen. Im Süden des Libanon versucht die israelische Armee eine Pufferzone zu schaffen, um die Hezbollah auf Abstand zu halten. Für Avraham Levin ist das zu wenig. Er findet das israelische Vorgehen zu zögerlich. Ich sehe keine große Veränderung, dass wir den Süden des Libanon übernehmen. Das wäre vielleicht nötig. Plötzlich Beschuss, vermutlich Panzerabwehrraketen der Hezbollah. Routine für den Generalmajor der Reserve? Man gewöhnt sich an alles, wirklich an alles. Das Leben geht weiter. Der Krieg, für ihn die Chance, auch die Hezbollah zurückzudrängen, um Ruhe zu haben im Norden Israels.
Und die Folgen des Iran-Krieges sind ja längst auch bei uns spürbar. Experten befürchten nun, dass die steigenden Kosten für Energie, Dünger und Transport nach den Spritpreisen auch die Lebensmittelpreise in Deutschland hochtreiben. Die Bundesregierung will gegensteuern. Eine Arbeitsgruppe von Union und SPD werde in der kommenden Woche Maßnahmen gegen die Preissteigerungen prüfen. Das sagt der SPD-Fraktionsvize Limbacher der Rheinischen Post. Denkbar seien ein Förderprogramm für heimische Düngerproduzenten und Steuererleichterungen bei Nahrungsmitteln. Wer mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Aufnahmen eines anderen Menschen, etwa mit pornografischem Inhalt, erstellt, könnte in Zukunft mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Justizministerin Hubich vor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Sie will damit härter gegen digitale Gewalt, etwa durch sogenannte Deepfakes, vorgehen. Auch für heimliche Aufnahmen in der Öffentlichkeit, die etwa das Gesäß einer anderen Person zeigen, soll es Haftstrafen von bis zu 2 Jahren geben. Dieser Tag vor fast genau 10 Jahren hat in Belgien tiefe Spuren hinterlassen. Am 22. März 2016 töteten Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat in Brüssel 32 Menschen. Mehr als 300 weitere wurden durch die beiden koordinierten Anschläge verletzt. Die Täter wurden zu teils lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Nach den Gewalttaten erhöhte Belgien die Sicherheitsmaßnahmen und setzte verstärkt auf Deradikalisierung und Prävention. Für die Menschen bleiben die Anschläge unvergessen.
In den ersten Jahren fiel es mir schwer, zur Station Malbec zurückzukehren. Das war sehr schwierig für mich. Die Metrostation Malbec in Brüssel. Ein Ort, der das Leben von Gaëtan Möllemann tiefgreifend verändert hat. 22. März 2016, 9.11 Uhr. In einem Zug ist eine Bombe explodiert. Es ist ein Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat. Gaëtan Möllemann, ausgebildeter Intensivpfleger, eilt damals zur Station, kümmert sich als Ersthelfer um die vielen Verletzten. Es ging darum, Verbrennungen zu behandeln, schwere Verletzungen zu versorgen, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Ich arbeite seit 20 Jahren im Krankenhaus. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Vorher hatten Attentäter am internationalen Flughafen 2 Bomben gezündet. Insgesamt sterben durch die Terroranschläge in Brüssel 32 Menschen. Mehr als 300 werden verletzt. Danach wird die Stadt zu einer Festung. Heute Vormittag, fast genau 10 Jahre danach, gedenken in der Station Malbec. Viele der Rettungskräfte sind in ihren Uniformen gekommen, innehalten, erinnern an die Toten und Verletzten. Es war schwer zu überleben. Um uns herum Flammen und die Türen blockiert. Wir hatten sehr viel Angst, weil wir nicht wussten, ob wir da rauskommen oder nicht.
Organisationen, die die Opfer vertreten, kritisieren den belgischen Staat scharf. Verletzte und Traumatisierte seien noch immer nicht ausreichend entschädigt worden. Auch 10 Jahre nach den Terroranschlägen sind viele Wunden noch nicht verheilt.
Die Leipziger Buchmesse verzeichnet seit Jahren steigende Besucherzahlen. 296.000 Besucherinnen und Besucher waren es im vergangenen Jahr. Und dieser Rekord könnte in diesem Jahr noch einmal gebrochen werden. Gestern herrschte bereits großes Gedränge und auch heute, am 3. Messetag, waren schon früh alle Tickets ausverkauft. Um Autorinnen und Autoren hautnah zu erleben, nehmen viele Bücherfans einiges auf sich.
Buchmenschen sind geduldig. Schon am Morgen heißt es Schlange stehen, noch bevor die Messetüren überhaupt geöffnet sind. Mit dem Startschuss gibt es dann kein Halten mehr.
Ich habe mich die ganze Zeit monatelang schon drauf gefreut und habe darauf gewartet, dass es endlich soweit ist. Und jetzt sind wir hier.
Am Samstag ist traditionell der besucherreichste Tag auf der Buchmesse. Tageskarten sind vorab ausverkauft. Und so heißt es auch drinnen, Schlange stehen. Aber mit guter Laune, wie hier zur Signierstunde von Sebastian Fitzek.
Ich bin ja mit Fitzek-Büchern aufgewachsen. Das ist der erste Autor, den ich namentlich im Kopf behalten habe. Und jetzt steht er so ein paar Meter vor mir.
Fitzek gibt hier keine Lesungen, aber signiert jeden Tag. Bis zu 100 Unterschriften schafft der Autor pro Stunde. Zeit für ein kurzes Gespräch bleibt trotzdem.
Auch wenn es nur so 20, 30 Sekunden sind, aber man erfährt relativ viel von den Leuten. Und ich habe gerade gehört, es hat sich schon so ein kleines Pärchen in der Schlange gebildet. Also die einmal haben sich in der Schlange Leute sogar verlobt. Also insofern, man weiß nie, was auf der Buchmesse passiert.
In jedem Fall aber wird gelesen, manchmal allein, manchmal mit Publikum. Und es wird geschaut. Parallel zur Buchmesse findet seit vielen Jahren die Manga Comic-Con statt, mit eindrucksvollen Kostümen. Noch bis morgen wird in Leipzig das Lesen zelebriert, auch wenn das manchmal dauern kann.
Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen hat im Kampf um die direkten Champions-League-Plätze gepatzt. Bei Schlusslicht Heidenheim kam Leverkusen nicht über ein 3:3 hinaus. Für Heidenheim ist das Unentschieden ein kleiner Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den Abstieg.
Viel Frust und große Enttäuschung bei Bayer Leverkusen nach einem aus der Hand gegebenen Sieg in Heidenheim. Beim 3:3 auf der Ostalb hatte Bayer in den dunklen Trikots lange alles im Griff und ging in der 22. Minute verdient durch Malik Tillman in Führung. In der Folge blieben die Gäste überlegen und erhöhten durch Patrick Schick 10 Minuten vor der Pause auf 2:0 gleichzeitig der Halbzeitstand. Mit dem ersten Bundesliga-Tor von Hennes Behrens 11 Minuten nach dem Wechsel kämpften die Gastgeber sich zunächst zurück ins Spiel, ehe ein Foul von Andrich an Piringer in der 72. Minute die Chance zum Ausgleich per Elfmeter brachte. Der gefaulte Marvin Piringer verwandelte selbst 2:2. 4 Minuten später schien die Partie in Richtung der Leverkusener gekippt zu sein, als Patrick Schick einen Grimaldo-Eckstoß einköpfen konnte. Heidenheim aber kam ein weiteres Mal zurück und konnte in der 85. Minute durch Marvin Pieringer erneut ausgleichen. Letztlich hilft das 3:3 beiden nicht wirklich weiter.
Das 100. rheinische Bundesliga-Derby zwischen Köln und München-Gladbach endet 3:3 unentschieden. Es ist ein wildes Spiel im spektakulären Beginn. Nach 29 Sekunden die Führung für die Borussia durch den ehemaligen Kölner Castro. Der FC braucht aber nicht lange für eine Antwort. 4. Minute, Said El Mala, 1:1, schon sein 10. Saisontor. Köln kann das Spiel auch gleich drehen. 3 Minuten später Ragnar Ache mit dem 2:1 für den FC, die ersten 3 Abschlüsse des Spiels alle drin. Aber auch Gladbach braucht nicht lange für eine Reaktion. Sander in der 20. Minute zum 2:2. Nach der Pause gerät der FC dann sogar wieder in Rückstand. Kastrops 2. Tor, ein wahrer Traumtreffer. Die Borussia träumt vom Sieg, aber Köln schafft noch den Ausgleich. Erik Martel, 84. Minute. 2 Minuten später sieht Martel nach diesem Einsteigen gelb-rot. Es bleibt aber beim 3:3. Ein Punkt, womöglich zu wenig für Kölns Trainer Kwasniok, seine Zukunft offen.
Die weiteren Ergebnisse: München, Union Berlin 4:0, Wolfsburg, Bremen 0:1. Im Spiel Dortmund gegen den Hamburger SV steht es kurz vor dem Ende 2:2. Gestern besiegte Leipzig Hoffenheim mit 5:0 und morgen finden dann noch 3 Spiele statt. Mainz empfängt Frankfurt, St. Pauli trifft auf Freiburg und Augsburg spielt gegen Stuttgart. Das heißt für die Tabelle, die Bayern weiter auf Kurs Richtung Deutsche Meisterschaft, Dortmund auf Platz 2, dahinter kämpfen Leipzig, Stuttgart und Hoffenheim um die Champions-League-Plätze. Leverkusen ist 6. Union Berlin auf Platz 10, Aufsteiger Köln direkt vor der Abstiegszone mit St. Pauli, Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. März.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck, verbreitet Sonnenschein. Im Süden sorgt feuchtere Luft noch für Wolken, die zu Beginn der Nacht vom Südwesten bis in die Mitte noch mancherorts Schauer, im Hochschwarzwald etwas Schnee bringen, sonst klart es vielerorts auf. Im Südwesten gibt's morgen neben Sonne noch teilweise dichtere Wolken und im Schwarzwald sowie an den Alpen einzelne Schauer. Sonst erwartet uns ein freundlicher Mix aus viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken. Heute Nacht oft wieder Werte nahe dem Gefrierpunkt oder leichter Frost, im Westen immerhin 5 oder 4 Grad über Null. An der Ostsee sowie im südöstlichen Bergland morgen um 10, sonst 13 bis 17 Grad. Ähnlich beginnt auch die neue Woche, aber Dienstag wird es erst im Norden, Mittwoch dann im ganzen Land wechselhafter. Dabei sind auch kurze Gewitter und in den Hochlagen teilweise Schnee möglich.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen im Irankrieg. Und es geht um die Herausforderungen, die das Älterwerden mit Down-Syndrom mit sich bringt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.